Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Am 9. März 2022 fotografierte Jewgeni Maloletka eine schwangere Frau, die aus einer bombardierten Geburtsstation in Mariupol getragen wird. Wir sprechen über dieses Bild, das zum Pressefoto des Jahres gewählt wurde. Der Theatermacher Milo Rau ist zurück aus Brasilien. Bald bringt er das multimediale Stück Antigone im Amazonas auf die Bühne. Die Fotografin und Verkleidungskünstlerin Cindy Sherman umarmt von der Modebranche. In Stuttgart eröffnet ihre Ausstellung Anti-Fashion. Mehr Inklusion im Film ist möglich. Wir sprechen über die Sichtbarkeit von Schauspielern und Schauspielerinnen mit körperlichen Behinderungen. Die Verkleidung eines mehrstöckigen Hauses hängt in Fetzen von der Wand. Fensterglas ist zersprungen und aus dem Rahmen geplatzt. Der sandige Boden vor dem Haus übersät von verkohlten Ästen und Zweigen. Vier Männer transportieren eine hochschwangere Frau auf einer Trage. Ein fünfter läuft nebenher. Mit einem Arm fasst die Frau nach ihrem Bauch. Der andere Arm wird von jemandem gehalten. Grellrot und schwarz gepunktet leuchtet ein über die Trage geworfenes Tuch. Die Fotografie der nach einem Angriff auf die Geburtsstation in Mariupol verletzten Frau ging um die Welt. Aufgenommen wurde sie am 9. März 2022, zwei Wochen nach dem Beginn der russischen Invasion. Heute hat die Jury des World Press Fotowettbewerbs entschieden, dass dieses Bild das Pressefoto des Jahres ist. Und ich bin mit Christoph Bangert verbunden. Er ist Jurymitglied in der Europasektion und war als Fotograf immer wieder im Irak, im Libanon und in Afghanistan. Guten Abend, Herr Bangert.
Guten Abend.
22.000 Fotos sind aus Europa eingereicht und gesichtet worden. Das ist eine immens hohe Zahl. In die Endrunde kamen dann 12 Arbeiten in 4 Kategorien. Was hat denn die Jury bewogen, das Bild der, wie wir heute wissen, verstorbenen jungen Frau auszuwählen?
Da spielten viele Faktoren eine Rolle und das ist eigentlich auch eine Veränderung, die es mittlerweile gibt in der Auswahl der World Press Photo Bilder, dass es nicht mehr nur darum geht, ein eindrucksvolles Einzelbild zu prämieren, sondern es geht auch ganz klar um die journalistische Leistung, die erbracht wurde. Es geht darum, welche Funktion das Bild hat und hatte. Es geht um Repräsentation und auch ganz stark darum, wer über wen erzählt. Das war zum Beispiel bin ich sehr glücklich darüber, dass ein einheimischer Fotograf jetzt diese Auszeichnung erhält.
Es war der Fotograf Jewgeni Maloletka. Gab es denn noch andere Fotografien aus der Ukraine, die es in die Endauswahl geschafft haben?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten sehr viele sehr gute Fotografien und sehr viele gute Geschichten, die von ukrainischen Fotografinnen und Fotografen produziert wurden, aber natürlich darüber hinaus auch von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland. Ich denke, es ist total wichtig, dass wir also dieses multiperspektivische Erzählen haben, dass also Leute die einheimische Perspektive haben, aber auch Menschen von außerhalb kommen, die dann auch über diese Themen erzählen. Und bei den 22.000 Bildern, die wir uns da angeschaut haben, war ein Großteil tatsächlich die über den Krieg in der Ukraine erzählen, was sehr gut ist. Das ist eine sehr positive Sache, dass so ausführlich berichtet wird und dass da so eine hohe Qualität in der visuellen Berichterstattung da ist. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das hat mir persönlich auch nochmal großen Mut gemacht, dass eigentlich so ein wichtiges Ereignis tatsächlich auch gut dokumentiert wird.
Sie haben ja, Herr Bangert, selber lange als Kriegsfotograf gearbeitet. Wie oft kommt es vor, dass man Zeuge von solch dramatischen Momenten wird?
Das kommt eigentlich relativ selten vor, ist aber ein ganz wichtiger Teil der Berichterstattung. Also wenn man das in Zeit ausdrücken sollte, ist das wahrscheinlich in der Tätigkeit ein ganz kleiner Bruchteil der Zeit, wo solche wichtigen und dramatischen Ereignisse dokumentiert werden. In meinem eigenen beruflichen Leben kam das auch vor, aber es sind so ganze kurze Momente. Die meiste Zeit in einem Krisengebiet verbringt man damit, eigentlich eher alltägliche Geschichten zu erzählen, wie also Menschen sich versuchen, einen Alltag zu schaffen in dieser Kriegssituation. Aber dann, wenn solches dramatisches Ereignis passiert, wie jetzt in dem Fall solch ein Luftangriff, dann muss es dokumentiert werden und dann muss man alles geben, der Situation gerecht zu werden und konzentriert zu arbeiten und auch mit viel Mut und persönlichem Einsatz die Ereignisse zu dokumentieren.
Wie funktionieren denn in solch gefährlichen Momenten auch? Es war jetzt, wenn wir bei den Beispielen der Ukraine bleiben, ist dieses Foto kurz nach einem Luftangriff aufgenommen worden. Wie funktionieren Auge und Kopf in solch gefährlichen Momenten? Schafft man es, dabei zu sein und doch immer auch an die Arbeit zu denken und daran, dass man Zeugnis geben will?
Ganz stark. Das ist also auf jeden Fall die Motivation, überhaupt vor Ort zu sein. Und so war das auch in dem Fall hier, dass also die Kollegen vor Ort waren, obwohl alle Journalisten abgereist waren, weil die Gefahren waren viel zu groß. Und Evgeny Maloletka ist tatsächlich vor Ort geblieben in Mariupol, trotz des starken Beschusses, und hat also hochprofessionell seine Arbeit getan. Und dann ist es eigentlich keine Frage. Also das ist das, was ganz automatisch kommt, dass man merkt als Journalist vor Ort, diese Situation und das, was dort geschieht, ist wichtiger als ich selber als Person. Und ich habe die Verpflichtung, diese Ereignisse zu dokumentieren und dann auch zu veröffentlichen.
In Momenten wie denen, wo Evgeny Maloletka entschieden hat, die schwangere Frau auf der Trage zu fotografieren, da läuft natürlich niemand hinterher und fragt um Erlaubnis. Ist es trotzdem richtig, wenn wir jetzt auch von diesem Fall wegschauen, ganz allgemein gesprochen, leidende Körper zu zeigen?
Ja, das ist so ein Dilemma, das wir haben im Fotojournalismus. Grundsätzlich muss man sagen, fotografieren wir niemals Menschen, die nicht ihr Einverständnis gegeben haben, also wenn es möglich ist. Also wir fragen immer, das ist immer der Fall, dass man das Einverständnis der abgebildeten Person versucht einzuholen. Das ist ganz zentral wichtig. Wir fotografieren keine Menschen, die nicht fotografiert werden möchten. Und gleichzeitig gibt es Situationen wie auch diese Situation, die sehr schnell passiert, wo keine Zeit ist, wo einfach man sehr intuitiv handelt, wo es einfach praktische Herausforderungen gibt und wo also die beteiligten Personen auch andere Dinge zu tun haben, als mit den Fotografen zu sprechen. Und das ist sehr selten tatsächlich, aber es passiert und es ist sehr richtig, dass wir in dem Fall darauf hinweisen, das ist tatsächlich eine Herausforderung bei dem Bild, dass diese Person nicht ihr Einverständnis geben konnte. Die Frau ist dann später auch gestorben und konnte also ihr Einverständnis nicht geben. Es gibt allerdings Interviews mit ihrem Mann, der tatsächlich über dieses Bild und auch über seine Frau und seinen Verlust auch spricht.
Können denn Fotografien, die Leid und Tod, aber auch den Versuch, Leben zu retten, inmitten von Zerstörung und diesen Moment festzuhalten, etwas bewirken?
Ja, selbstverständlich. In dem Fall wurde tatsächlich ein Kriegsverbrechen dokumentiert und das ist keine kleine Sache. Hier ist es so, dass hochprofessionelle Journalisten ihre Arbeit gemacht haben mit großem persönlichen Einsatz und das Bild tatsächlich ein Kriegsverbrechen dokumentiert. Also die russische Armee hat ein Krankenhaus beschossen, auch bewusst beschossen, und das sind Kriegsverbrechen, das ist ganz einfach. Und das wurde hier tatsächlich dokumentiert und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die der Journalismus leistet. So ist es tatsächlich ein journalistisches Bild, aber es ist auch ein Beweisbild und es ist sehr konkret. Also es ist nicht irgendwie ein Symbol, sondern es geht genau um diese Menschen, die da abgebildet sind, um genau dieses Krankenhaus und es geht genau um diesen 9. März und es ist sehr, sehr, sehr konkret und es ist keine Metapher oder so. Das ist also wirklich eine sehr konkrete Berichterstattung, die es braucht, die wichtig ist. Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, denen wir vertrauen, die diese professionelle Berichterstattung leisten können. Und die uns auch Fakten tatsächlich liefern, Text ohne Bild, die wir dann brauchen, um informiert zu sein über die Ereignisse vor Ort.
Christoph Bangert gehört zur Jury in der Europasektion des World Press Photo Wettbewerbs. Er war Kriegsfotograf und lehrt heute Fotografie an der Hochschule Hannover. Die Wahl eines Fotos, das der Ukrainer Evgeny Maloletka in Mariupol nach dem Angriff auf eine Geburtsstation gemacht hat und das zum Pressefoto des Jahres erklärt wurde, war Anlass unseres Gesprächs, für das ich mich sehr bedanke.
Vielen Dank.
Griechische Tragödien haben einfach einen überzeitlichen, archetypischen Charakter. Und eine Gestalt wie die der Antigone, die sich gegen Herrscher auflehnt und ihrem Gewissen folgt, spricht auch zu Menschen, die mit diesem kulturellen Erbe nicht groß geworden sind. Im brasilianischen Amazonasbecken beuten Großgrundbesitzer, Holzfäller, Sojaexporteure und Besitzer von Minen den Boden rücksichtslos aus. Dagegen stehen Indigene und Kleinbauern, die ökologisch wirtschaften wollen. Sie handeln im Geist einer Antigone. Der Schweizer Regisseur Milo Rau hat in Brasilien zusammen mit Aktivisten der Landlosenbewegung und SchauspielerInnen auf einem besetzten Landstück Aufnahmen für das Stück Antigone im Amazonas gemacht und es inszeniert. Anne Herberg hat den Theatermacher im Bundesstaat Pará getroffen.
Invasion, Kolonisierung, Sklaverei und Diktatur, rufen sie. Brasilien, deine Geschichte ist voller Gewalt. Es sind Kleinbauern in staubigen Lumpen, die mit erhobener Faust und wütendem Blick eine rote Lehmstraße hinabschreiten, direkt auf eine Phalanx gepanzerter und schwer bewaffneter Polizisten zu. Und die reagieren mit Brutalität. Dann Abbruch. Nochmal von vorn, bitte. Das Ganze ist eine Inszenierung und doch real. Denn das brutale Massaker fand wirklich statt, am selben Ort vor genau 27 Jahren. Der Schweizer Starregisseur Milo Rau lässt es nachspielen. Filmaufnahmen davon werden später Teil seines neuesten Werkes Antigone im Amazonas, das im Mai in Gent uraufgeführt wird.
Und am Anfang der Antigone gibt es ein Massaker. Und da ziehen wir natürlich Parallelen zu diesem Massaker und zu diesen ständigen Massakern gegen Aktivistinnen und Aktivisten hier in Brasilien und sehr stark natürlich in dieser Region, wo sich die Privatmilizen, die Militärpolizei und so weiter mit dem Staat und mit den großen Monokulturen verbündet hat. Es ist im Grunde eine Wiederaneignung dieser Tragödie von einem Ort, der diese Konflikte wirklich in sich trägt.
Maria da Araújo ist eine der Überlebenden des Massakers, bei dem am 17. April 1996 mindestens 19 Menschen getötet wurden. Landlose der Bewegung MESIT, die seit den 80er Jahren für eine Landreform kämpfen. Heute nimmt sie als Statistin an der Inszenierung teil, auch wenn das an dunklen Erinnerungen rührt. Wir gerieten ins Kreuzfeuer. Polizei hier, Polizei dort. Die Kugeln flogen uns um die Ohren. Ich floh über diese Straße hier mit zwei Kindern unterm Arm, die ihre Mutter verloren hatten. Es wurde so viel Blut vergossen. Die Regierung dachte damals, sie brächte uns zum Schweigen. Aber wir kämpfen weiter für unsere Rechte, auch wenn für die Mächtigen nur der Agrobusiness zählt. Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Der Regenwald ist hier, im Südwesten des Amazonasstaates Pará, längst abgeholzt. Endlose Rinderweiden überall. Nur wenige Kilometer weiter liegt die größte Eisenerzmine Brasiliens.
Ich glaube, der Amazonas ist im Grunde die Grenze des Kapitalismus. Das ist eigentlich der letzte wirklich offene Raum. Es wurde früher immer die grüne Hölle genannt. Noch in den Werner Herzog-Filmen wird das dargestellt als Dschungel, den man erobern muss. Und Klaus Kinski muss dahin und muss irgendwie alles erobern. Und ich glaube, das befindet sich gerade in einer riesigen Umwelt. Dass man sagt, wir wollen von der Landlosenbewegung, wir wollen von indigenen Aktivistinnen, wir wollen lernen. Und Antigone steht für das radikale Nein im Grunde zu einem System, das Kreon aufgebaut hat, zur Diktatur.
Deswegen spielt Caissara seine Antigone im Amazonas. Indigene vom Volk der Tariano, Nachfahre des Deus Trovão, des Donnergottes. Antigone kann eine Feministin sein, eine Aktivistin. Ich finde viele Verbindungen, vor allem in der Beziehung zur Natur und zu den Göttern. Und ich identifiziere mich mit ihrer Beziehung zu jenen Gesetzen, die uns auferlegt wurden. Es sind die Gesetze jener, die uns das Land geraubt haben, die uns unterdrückt haben, die den Amazonas ausbeuten und aus Brasilien ihre eigene große Versender gemacht haben. Mich dem zu widersetzen, Setzen ist keine freie Wahl, es ist meine Pflicht. Ich frage mich, wie können wir das hier umkehren? Am Jahrestag des Massakers an den Landlosen wird die Szene uraufgeführt, am Originalschauplatz mitten auf der Fernstraße, die dafür blockiert wird. Am Ende erheben sich die Toten, singen gemeinsam mit den Polizisten und den Überlebenden und erinnern an die anhaltende Gewalt gegen all jene, die sich gegen Raubbau und Waldzerstörung einsetzen. Nach der Inszenierung wird die Blockade aufgehoben und rufende Transporter setzen sich wieder in Bewegung, beladen mit Soja, Baumstämmen oder Eisenerz auf dem Weg zum nächsten Hafen.
Im Mai, wenn Milo Raus Antigone im Amazonas als Reenactment, Videoinstallation und Performance im Stadttheater Gent uraufgeführt wird, berichten wir in Fazit selbstverständlich von der Premiere. Diversität nehmen wir, wenn auch nicht überall, aber in großen Städten auf jeden Fall im Alltag wahr. Nur in den Medien, die unsere gesellschaftliche Wirklichkeit doch spiegeln sollen, ist sie noch nicht sichtbar genug. 5% der Bevölkerung in Deutschland lebt zum Beispiel mit einer klar erkennbaren körperlichen Beeinträchtigung, aber nur 0,4% schaffen es als Schauspieler und Schauspielerin mit einer Behinderung ins deutsche Fernsehen. Langsam aber tut sich was. Eine neue Filter- und Suchfunktion macht Schauspieler und Schauspielerinnen mit Behinderungen für alle auffindbar, die sich um Rollenbesetzung kümmern. In Agenturen, im Casting, im Regiefach und in Produktionsfirmen. Jan Kampmann ist Journalist, er macht eine Schauspielausbildung und er bewegt sich im Rollstuhl. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kampmann.
Guten Abend.
Wie ist es gekommen, dass Sie ins Schauspielfach wechseln wollten und ja auch schon Filmrollen übernommen haben?
Ja, das kam im Prinzip aus dem Grund, über den wir heute sprechen, und zwar aus dem Bedarf. Also ich hatte zwar auch schon in der 6. Klasse mal einen Film für den Eltern-Schüler-Nachmittag gedreht und mich als Kind gerne quasi schauspielerisch betätigt, aber das lange nicht verfolgt und lange als Journalist gearbeitet. Und wurde dann im November 2020, im zweiten Lockdown, das kam meine Langeweile zu Pass, wurde ich angefragt von einer Casterin, die für einen Freitagabend-Krimi einen Ermittler im Rollstuhl casten musste. Und die hatte monatelang gesucht und keine authentische Besetzung gefunden. Und weil das sogenannte Cripping-Up nicht mehr machbar ist, also dass man Fußgänger einfach in den Rollstuhl setzt, das mittlerweile zu Recht verpönt ist in der Filmbranche, hat sie eben sehr, sehr lange nach Schauspielenden im Rollstuhl gesucht, niemand gefunden und mich dann online gesehen, genauer gesagt über Instagram und ja, mich darüber angefragt. Und dann hat mir das Casting sehr viel Spaß gemacht und dann meinte die Casterin, ja, mach das doch als Beruf. Im Moment ist sehr, sehr viel Bedarf. Es werden viele Rollen geschrieben, es gibt aber viel zu wenig Schauspielende mit Behinderung und das war sozusagen der Stein des Anstoßes, der Weg dahin und jetzt auf die Schule war aber noch weitaus länger.
Schaffen es denn inzwischen mehr junge Leute in die Schauspielschulen und von da in Agenturen, die sie erfolgreich vermitteln?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Also mein Weg war dann so, dass ich erstmal einen Workshop gemacht habe, um herauszufinden, ob Schauspiel überhaupt was für mich ist. Und der Leiter dieses Workshops ist auch der Leiter der Schauspielschule, auf die ich jetzt gehe. Und der hatte eben sehr viel Interesse, mit mir zu arbeiten und mich da heranzuführen. Erstmal noch über 3 Monate Rollenarbeit. Und dann eben habe ich die Prüfung gemacht, habe die Prüfung bestanden und bin jetzt auf der Schule. So langsam öffnen sich die Schulen, aber da gibt es noch sehr, sehr viele strukturelle Probleme, dass viele Schulen nicht barrierefrei sind, viele Schulen Berührungsängste haben, sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder dem sehr defensiv gegenüberstehen, dass sie zum Beispiel sagen, wir nehmen jedes Jahr nur 12 Leute, warum sollen wir dann jemanden mit Behinderung nehmen? Diese Einstellung gibt es auch noch. Also ich glaube, insgesamt ist es sehr, sehr schwer und die meisten tatsächlich Menschen mit Behinderung, die aktuell spielen, so wie ich das einschätze, ich habe jetzt keine Statistiken, aber würde ich mal schätzen, haben tatsächlich auch keine Ausbildung, sondern viele rutschen über andere Wege da rein, weil eben der Bedarf so groß ist. Das Problem ist, dass sie dann eben oft auch Rollen spielen, wo die Behinderung oftmals im Vordergrund steht und wo sie dann eben auch teilweise limitiert sind auf diese Rolle als der oder die mit Behinderung oder derartiges. Mhm.
Filmmakers ist so ein Besetzungsportal für Schauspieler, die mit körperlich-motorischen Behinderungen leben. Diese Such- und Filterfunktion, die Schauspieler und Schauspielerinnen eintragen lassen können, also um zu zeigen, mit welcher Beeinträchtigung sie klarkommen. Warum gibt es die eigentlich erst jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, ich bin froh, dass es sie jetzt endlich gibt. Vorher, so wie ich das mitbekommen habe, ging es da auch teilweise um Datenschutz, also um die Frage, darf man das überhaupt öffentlich benennen, dass jemand eine Behinderung hat? Muss man da nicht vor Diskriminierung schützen? Das war bislang ein großes Thema, weil, und das muss man auch offen sagen, es ist immer noch nicht allzu leicht, inklusiv zu drehen. Das heißt, oft gibt es Probleme zum Beispiel mit der Versicherung. Also ich kenne einen Spieler, der eine Hauptrolle spielen sollte und dann nicht versichert wurde, weil er Glasknochen hat. Da wurde einfach gesagt, das ist uns zu gefährlich, diesen Menschen spielen zu lassen. Und dann musste dafür privat gebürgt werden. Also das ist zum Beispiel ein Thema. Dann barrierefreie Drehorte. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, wenn man daran denkt, wie schwer es überhaupt ist, Locations und Drehorte zu finden. Und dann ist noch die Frage, bei verschiedenen Einschränkungen muss man sich verschieden auch auf die Menschen einstellen. Vielleicht geht es da auch um Arbeitsbelastung oder ähnliche Fragen. Und dann kann man schon verstehen, dass bis jetzt einige Menschen dann lieber gesagt haben, dann spreche ich nicht so über meine Behinderung, auch wenn sie vielleicht nicht sichtbar ist. Das ist auch ein großes Thema. Aber zuletzt war eben der Bedarf so groß, dass so viel gesucht wurde nach Schauspielenden mit Behinderung und eben die Caster und Casterinnen niemand gefunden haben. Und deshalb lag es jetzt nahe, warum sollten wir nicht darüber sprechen, wenn es doch so gefragt ist. Und dann fing die Diskussion an, warum ist es denn überhaupt ein Thema? Warum sollten wir denn nicht einfach viel offener überhaupt damit umgehen? Und so kam das dann alles. Also es war alles so ein Prozess, sage ich mal.
Glauben Sie, Herr Kampmann, dass es noch ein langer Weg ist dahin, bis Schauspieler, Schauspielerinnen mit Behinderung nicht nur Nebenrollen, sondern auch wirklich Hauptrollen ausfüllen werden?
Naja, also ich glaube, Samuel Koch hat jetzt auch schon eine Hauptrolle gespielt, aber er ist ja immer so das seltene Beispiel und ich glaube, da hat er auch jemand gespielt, ja, bei dem so diese Dramageschichte um die Behinderung auch sehr im Vordergrund stand. Ansonsten ist es eben auch eine Frage der Quantität. Also je weniger ausgebildete SpielerInnen es gibt, desto schwerer ist es natürlich auch, diejenigen für Hauptrollen zu besetzen. Und dann als nächstes die Frage, wie es mit allen anderen Ismen auch ist, also mit Sexismus, mit Rassismus, dass wir erstmal dahin kommen müssen, dass überhaupt genug Menschen spielen, genug Schauspielende mit Behinderung sichtbar sind. Und im nächsten Schritt da erst dafür gesorgt werden kann, dass es in Anführungszeichen, sage ich mal, normal ist. Also dass erst benannt wird und dann normalisiert wird. Und wenn das dann einigermaßen normal ist und vielleicht Drehbuchautorinnen oder CasterInnen vor allem dran denken, eine Rolle mit jemand mit Behinderung zu besetzen, wo es aber nicht um den Rollstuhl geht in erster Linie, weil er im Rollstuhl sitzt, besetzen wir ihn, sondern aufgrund seines Charakters. Und dann ist die Frage Hauptrolle nochmal eine ganz andere und das wird viel wahrscheinlicher. Aber bis dahin ist es tatsächlich noch ein weiter Weg, aber natürlich hoffe ich, dass ja in den nächsten Jahren trotzdem so die ein oder andere Hauptrolle schon mal von jemand mit Behinderung gespielt wird. Es gibt auch Beispiele, aber die sind nicht so prominent.
Für Sie gibt es bestimmt mal eine, wenn Sie die Ausbildung dann auch abgeschlossen haben. Jan Kampmann ist Journalist, Schauspieler und Rollstuhlfahrer. Ich habe ihn in Hamburg erreicht. Einen schönen Abend wünsche ich noch.
Danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach einem jahrelangen Raubkunststreit gibt die Stadt Düsseldorf ein Gemälde an die kanadische Nachlassstiftung des jüdischen Kunsthändlers Max Stern zurück. Der Rat der Stadt habe der Restitution des Bildes die Kinder des Künstlers von Friedrich Wilhelm von Schadow zugestimmt, teilte die Stadt heute mit. Die Einigung sieht vor, dass Düsseldorf die Restitution formal beschließt und das Werk durch einen Rückkauf vor der Stiftung in der Sammlung der Stadt bleibt. Der Wert des Gemäldes wird nach dpa-Informationen auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Oberbürgermeister Keller zeigte sich erfreut, dass das Bild in Düsseldorf bleiben werde. Ab Mitte August soll es im Kunstpalast wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Schon 2013 hatte die Stadt ein Schadow-Gemälde an die Stern-Stiftung zurückgegeben. Max Stern wurde 1937 von den Nazis zur Auflösung seiner Düsseldorfer Galerie gezwungen. Sie gehörte zu den prominentesten Adressen des Düsseldorfer Kunsthandels. Der geplante Kulturpass für Jugendliche nimmt Gestalt an. Er soll im Juni starten. Alle 18-Jährigen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, sollen von den 200 Euro profitieren. Sie können dann über die App Kino-, Konzert- oder Museumstickets vergünstigt bekommen. Digitales ist ausdrücklich nicht enthalten. Kulturstaatsministerin Roth sprach von einem Interrail-Ticket für die Kultur.
Das ist ja ein Pilotprojekt. Und da mussten wir mit einem Alter anfangen und haben 18 genommen. Und wenn wir eine große Zahl haben, die sich daran beteiligen, dann glaube ich, dann ist das ein Beweis dafür, dass wir so zum einen die Kulturanbieter unterstützen und weil wir auf der anderen Seite Menschen an die Kultur ranführen, die vielleicht sonst nicht so kulturaffin sind. Dann wollen wir es erweitern auf 17, 16, 15.
Die Stadt Hannover hat einen neuen Ballettchef. Nach der Hundekot-Attacke des Choreografen Marco Göcke hat der bisherige Vize Christian Blossfeld die Leitung der Kompanie übernommen. Der Vertrag läuft laut Intendanz bis 2029. Auch in der neuen Spielzeit 2023-2024 führt das Theater Stücke von Göcke auf. Diese hatte im Februar im Foyer des Opernhauses eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert. Daraufhin war sein Vertrag aufgelöst worden. Vor dem Hintergrund der schweren Vorwürfe der Missbrauchsvertuschung gegen die früheren Freiburger Erzbischöfe Zollitsch und Seyer hat der aktuelle Amtsinhaber Burger heute alle Bischofsporträts seiner Vorgänger in der Bistumszentrale abhängen lassen. Zuvor hatten sich Missbrauchsbetroffene für die Entfernung ausgesprochen. Burger hatte vorgestern bei der Vorstellung des Berichts angekündigt, über den Umgang mit den Porträts nachzudenken. Eine von unabhängigen Experten erarbeitete Studie zeigt massives Fehlverhalten der früheren Bistumsleitungen auf. Den Erzbischöfen Zollitsch und Seyer werden die Missachtung von Opfern und Täterschutz vorgeworfen.
Das waren die Kulturnachrichten von Christian Riedl. Cindy Sherman beherrscht die Kunst der Verkleidung und Selbstinszenierung perfekt. Sie stülpt sich billige Perücken über, schnallt sich dicke falsche Bäuche und Brüste um. Sie liebt dicke Schminke, krasse Farb- und Materialkontraste. Angst vor Hässlichem hat sie nicht. Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt, wie eng das Verhältnis war und ist, das Cindy Sherman mit Modemachern unterhält. Anfangs wollte sie die Modewelt in ihrer Bildkunst regelrecht zerfetzen. Doch irgendwann in den 1990er Jahren entdeckte die Modewelt, dass sie von Cindy Shermans schrägen Selbstinszenierungen profitieren konnte und breitete die Arme weit aus. Rudolf Schmitz ist für Fazit in den skurrilen Kosmos von Cindy Sherman und der Modewelt eingetaucht.
Im Mai 1993 erscheinen in der amerikanischen Zeitschrift Harper's Bazaar 7 Fotografien Cindy Shermans. Sie hat Kleider von Anna Sui und Calvin Klein bekommen, in Modelgrößen, die ihr viel zu eng sind. Also zeigt sich Cindy Sherman mit aufgeplatzter Bluse, mit ziemlich abstoßender Brustprothese in einem geblümten Hosenanzug auf dem Sofa. Als gepierstes und tätowiertes Suicide-Model mit übergroßen karierten Stulpenhandschuhen und der obligaten Schuss-in-den-Kopf-Geste. Alessandra Napo, italienische Kuratorin der Stuttgarter Schau.
Ausgangspunkt bei ihr sei der Ekel gewesen, den sie bei der Betrachtung von diesen überdünnen, mageren Models empfand. Und gerade diese Ekel und dieses Gefühl von bizarr, hässlich, grotesk wollte sie auch in ihren Fashion-Fotos zu transportieren.
Kaum zu glauben, aber die Designerin von Comme des Garçons, Rei Kawakubo, stellt Cindy Sherman aufgrund dieser Fotos Kleidungsstücke aller Kollektionen zur Verfügung und lässt ihr jede künstlerische Freiheit. Abgedruckt auf Postern und Postkarten bewirbt Kawakubo damit ihre aktuellen Kollektionen. In den Zeiten von Kate Moss und Heroin Chic kommen die Provokationen von Cindy Sherman gerade zur rechten Zeit.
In den 90er Jahren Mode und Kunstwelt, und das passiert nicht nur bei Cindy Sherman, sondern auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern wie Volkan Tilmans oder Jürgen Teller. Da sieht man ganz genau, wie beide Sphären, Kunst und Mode, davon profitieren von diesen Kooperationen.
Cindy Sherman reagiert mit noch schrilleren Outfits und Inszenierungen. 2003 entsteht ihre Serie der Clowns. Übertrieben krass geschminkt, mit absurd pinkfarbener Perücke, zeigt sich die Künstlerin in einer übergroßen, mit Pailletten bestickten Jacke von John Galliano. Der schickt bei seiner Frühjahrskollektion ein Model mit ähnlich voluminöser Perücke auf den Catwalk. Es gibt, so scheint es, kein Entkommen vor den Umarmungen der Modebranche.
Seit den 90er Jahren merkt man immer wieder oder immer mehr diese Kooperation und nicht diese Gegensatz, sondern wirklich diese Kooperation zwischen den zwei Sphären Mode und Kunst, die versuchen von der Prestige der jeweiligen anderen Sphäre zu profitieren. Das heißt, High Fashion Brands versuchen, ihre Kleider nicht als reine Ware zu verkaufen und stattdessen eine ästhetische Erfahrung zu verkaufen und auch Firmenwerte wie Originalität, Kreativität, Selbstkritik auch zu vermitteln und zu vermarkten.
Die Grenzen zwischen Modewelt und Kunstwelt verwischen sich zunehmend. Und Cindy Sherman, so zeigt die Stuttgarter Ausstellung, hat wohl kaum etwas dagegen. Weil natürlich auch sie profitiert von der Ausweitung ihres Bekanntheitsgrades. 2007 arbeitet sie für die Vogue Paris an einer Balenciaga-Serie, nutzt dazu erstmals eine Digitalkamera, präsentiert sich selbst als ältliches Partygirl mit riesigen und exzentrischen Brillen, in lässig herausfordernden Posen, mit rot überschminktem Mund. Sie inszeniert sich als Typus, der gerne dazugehören möchte und sich ziemlich angestrengt um ewige Jugend, kecke Lebenslust und prominenten Status bemüht. In ihrer jüngsten Serie mit dem Titel Min zeigt sich Cindy Sherman in Outfits für Männer von Stella McCartney und kombiniert lässige Männerposen mit Hintergründen aus eigenen Urlaubsfotografien aus Italien, Bayern, der Normandie.
Es geht um genau Genderfluidität. Also für sie ja Gedanke war, wie einfach es ist, als männlich oder als weiblich gesehen zu werden. Und sie nennt ihre Serie Man, also Männer, aber sie konfrontiert uns letztlich mit einer Männlichkeit, die sehr undefiniert und androgyn ist.
Das Gefühl allerdings, dass die computerbearbeitete Fotografie der Künstlerin Cindy Sherman nicht unbedingt gut tut, wird im Verlauf der Ausstellung immer stärker. Heute, da selbst von künstlicher Intelligenz produzierte sogenannte Fotografie auf den Markt und in den Journalismus drängt, hat dieses Medium ein eklatantes Glaubwürdigkeitsproblem. Alles ist möglich, Identitäten sind fließend und beliebig, Fake ist zur manipulativen Gewohnheit und herrschenden Bedrohung geworden. Und so erlaubt diese aufwendige und streckenweise begeisternde Schau letztlich nur ein melancholisches Fazit. Es scheint so, als seien Cindy Sherman durch die dubiose Entwicklung der Fotografie ihre so lang bewährten Waffen der Provokation plötzlich abhanden gekommen.
Anti-Fashion heißt die Cindy Sherman gewidmete Schau in der Staatsgalerie Stuttgart. Für einen Besuch bleibt bis zum 10. September Zeit. NFT ist das Kürzel für Non-Fungible Token. Übersetzt bedeutet das, es handelt sich um nicht austauschbare Wertmarken. Mit ihnen wird digitale Kunst zu Unikaten gemacht. NFTs zu handeln hat auf dem Kunstmarkt für einen ziemlichen Hype gesorgt. Neuerdings finden sie aber auch Eingang in die Museen. Der niederländisch-brasilianische Künstler Raphael Rosendahl arbeitet bereits seit Anfang der 2000er Jahre damit. Ihm widmet das Volkwang Museum in Essen nun eine umfangreiche Schau. Mehr dazu von Sabine Oelze.
Immer neue bunte geometrische Flächen leuchten auf dem riesigen Monitor im ansonsten dunklen Ausstellungsraum des Volkwang Museums. Sie überlagern sich, werden kleiner, verschwinden, neue tauchen auf. Aus Lautsprechern dringen Sounds, erzeugt von einem Algorithmus. Ein hypnotisches Kommen und Gehen. Fast möchte man den Farbflächen folgen, wie in eine Computerspielwelt.
Manche Bewegungen gehen nach innen, manche nach außen. Jetzt gerade sehen wir eine Art Tunnel aus Farben, der sich sogartig zur Mitte hin bewegt. Manchmal bilden sich auch Streifen. Man sollte länger zuschauen, denn der Algorithmus produziert immer neue Konstellationen. Meine Idee war es, ein audiovisuelles Projekt zu schaffen.
Raphael Rosendahl, 43 Jahre alt, geboren in Amsterdam, Studium an der Kunsthochschule in Maastricht, experimentiert schon lange mit dem Internet als Leinwand. Als erster Künstler verkaufte er von ihm entworfene Websites an private Sammler. Dann stieg er auf NFTs, also Non-Fungible Tokens, um und vertreibt seine digitalen Kunstwerke als Unikate über eine Blockchain. Rosendahl spielt mit der Leuchtkraft der Monitore. Meistens bezieht er sich auf Vorläufer der Pop- oder auch der Kunstgeschichte, wie auf den Bauhaus-Pionier Josef Albers. In einem Saal hängen zwei Originalgemälde seiner ikonischen Farbfeldquadrate. Daneben, auch von außen gut sichtbar, steht Rosendahls Hommage an Albers. Täglich wechselnde Animationen von mehr als 100 Farbfeldquadraten auf einer mehrere Meter großen Bildschirmleinwand.
Im Falle von Albers stehen die Farben ja still. In meinem Werk bewegen sich die Farbflächen aufeinander zu, nach innen. Ich habe mich schon immer dafür interessiert, was unsere Augen tun, wenn wir auf einen Bildschirm schauen. Sehen wir uns die Mitte an, untersuchen wir die Außenseite, gehen wir mit unserer Wahrnehmung gegen die Bewegung an oder gehen wir mit ihr? Die Bewegung nach innen lädt den Betrachter ein. Es ist, als würden die Augen mit dem Werk tanzen.
Das Hauptwerk im Folkwang-Museum ist Rosendahls NFT-Serie 81 Horizonte. Ein Wald aus 81 Stelen mit farbig leuchtenden Monitoren, die genau auf Augenhöhe hängen. Sie bestehen aus je zwei Farbflächen, zum Beispiel grün und blau, grau und braun, rosa und grün, blau und gelb.
Die Bilder sehen zwar abstrakt aus, sind aber sehr figurativ. Wir sehen also zwei Farbflächen, die wie durch einen Horizont getrennt sind, der etwas tiefer liegt als die Mitte des Bildschirms. Unten zum Beispiel eine Farbe, die Wasser, Gras oder Sand sein könnte. Und dann ist da zum Beispiel Blau als die Farbe des Himmels. In den 81 Kombinationen je zweier Farben ist die eine immer klar von der anderen zu unterscheiden.
Im Folkwang-Museum auszustellen, bietet Rosendahl die Möglichkeit, seine Werke als Ganzes zu präsentieren und nicht nur auf privaten Rechnern oder auf einer Website. Doch was motiviert eine Institution wie das Folkwang-Museum, solche Dateien als Kunst auszustellen? Thomas Selig, Kurator der Ausstellung.
Können wir als Museum an diesen Entwicklungen vorbeigehen, dass sich vielleicht auch die Idee des Objektes, die Idee dieses Originals, das vielleicht auch fast schon fetischistische Verhältnis dazu, dass sich das vielleicht auch auflösen wird? Und da ist natürlich so eine Ausstellung einerseits ein Testfeld, wo wir das diskutieren können und vielleicht auch einen Schlüssel für die Zukunft ziehen können.
Deshalb startet die Ausstellung mit einem Symposium Freitag und Samstag. So wollen Kurator und Künstler Schwellenängste abbauen, denn, davon ist Rosendahl überzeugt, die Vorteile von digitaler Kunst liegen in Zeiten eines neuen ökologischen Bewusstseins auf der Hand. Transport und Versicherungskosten gleich null.
What's the insurance value of the exhibition? And it's zero. And how much shipping do we have to do? And it's zero.
Einiges an der Ausstellung ist gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel die knallbunten Animationen im Foyer. Wie auf einer Werbetafel flackern alle 60 Sekunden neue, digitale, bunte Choreografien über einen Riesenmonitor. Die Ausstellung wirkt wie ein Blick in eine Glaskugel. Perspektive, Farbe, Reduktion. Alte Fragen der Kunstgeschichte werden abgeklopft auf ihre Zukunftstauglichkeit und scheinen die Prüfung zu bestehen.
Color Code Communication heißt die Show mit digitaler Kunst von Raphael Rosendahl. Sie bleibt bis zum 20. August im Folkwang-Museum. In der Innenstadt von Essen werden in den kommenden Wochen große digitale Bildflächen von ihm bespielt. Welche Artikel wir am 21. April in den Feuilletons lesen, weiß Klaus Pukatzki.
Junge Menschen, die 18 Jahre alt sind oder es in diesem Jahr werden, können demnächst Kulturangebote in begrenztem Umfang kostenlos nutzen, lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Mit dem aus Bundesmitteln finanzierten Kulturpass können sie im Wert von 200 Euro Konzerte besuchen, Bücher kaufen oder ins Kino gehen. Und dann vielleicht mit einem tollen Auto dahin fahren? Das Auto mag für einige inzwischen ein gesunkenes Kulturgut sein, aber es ist doch immer noch ein Kulturgut, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Inzwischen sagen schließlich die Statistiken, dass so viele Führerscheine gemacht werden wie lange nicht, schreibt Peter Richter, der die Studie eines Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung wiedergibt, nach der 49% der 15- bis 30-Jährigen heute gesteigertes Interesse für Luxusautos zeigten. In Hamburg sogar 58%, in Berlin immerhin 55%. Aber was ist da mit den jungen Klimaaktivisten, die angekündigt haben, dass sie jetzt mal Berlin lahmlegen wollen? Bei all der medialen Vorabaufregung sollte vielleicht festgestellt werden, dass das nicht überwältigend viele Leute sind. Von 800 ist die Rede, die in den kommenden Tagen in Aktion treten wollen, meint Peter Richter. Wenn ich in eurem Alter wäre, wäre ich auch besorgt, ermuntert ein Mann im gesetzteren Alter die Klimaprotestierenden. Ich weiß ja ganz genau, wenn diese globale Erwärmung sich fortsetzt, kann es geschehen, dass der Meeresspiegel so steigt, dass es für manche Städte schwierig wird, dass Äcker und Wälder verdorren, sagt der 84-jährige Umweltwissenschaftler Ernst-Ulrich von Weizsäcker im Interview mit der Tageszeitung Taz. Da würde ich auch auf die Straße gehen. Ich finde es richtig, dass die junge Generation eine Kehrtwende fordert. Das ist legitim. Aber ist das alles auch legal? Was die Klimaaktivisten tun, wenn sie sich in Berlin auf Straßen kleben, sieht auf den ersten Blick aus wie eine Nötigung der Bundesregierung, steht in der Süddeutschen. Das Ungewöhnliche daran ist, die Täter verlangen nichts, was die Regierung nicht ohnehin längst zu tun verpflichtet wäre, erklärt uns Ronen Steinke, für den die Bundesregierung Recht bricht. Das Klimaabkommen von Paris, wonach die Erderwärmung auf unter 2 und möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, ist nach seiner Ratifizierung durch den Bundestag gemäß Artikel 59 des Grundgesetzes unmittelbar geltendes Bundesrecht. Und die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts haben der Regierung, die dies nicht ganz ernst zu nehmen schien, in ihrem Klimabeschluss von März 2021 die Lage noch einmal deutlich auseinandergesetzt. Verfassungsrecht für Dummies quasi. Das Abkommen ist verbindlich, dagegen zu verstoßen ist verboten. Das klingt heftig, nicht wahr, liebe Bundesregierung? Aber Ronen Steinke mahnt auch zur Mäßigung. Die vielen kleinen Rechtsbrüche, die jetzt im Namen des zivilen Ungehorsams in Berlin geplant oder schon begangen werden, sind nicht alle pauschal rechtens, nur weil sie aus guten, letztlich rechtstreuen Motiven begangen werden. Und da könnte es ja doch recht interessant werden, wenn irgendwann einmal der Fall eines verurteilten Klimaaktivisten vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Doch erst einmal noch eine gute Nachricht zum Schluss. Erstmals in der Geschichte der Klassikkonzertreihe BBC Proms werden in diesem Jahr die erste und letzte Show von Frauen dirigiert, teilt uns der Tagesspiegel mit. Die ukrainisch-finnische Dirigentin Dalia Stasevska wird den Auftakt dirigieren. Die US-Amerikanerin Marion Alsop das große Finale.
Und das war Fazit. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.